Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte mich dem Gruß vom Hans anschließen und nicht nur euch, sondern auch besonders die Mütter unter euch ganz besonders grüßen. Wir lieben unsere Mütter, wir schätzen unsere Mütter, wir wissen, welchen Beitrag sie für uns geleistet haben, sowohl in unserem natürlichen wie auch in unserem geistlichen Leben. Und ganz nach dem ersten Gebot der Bibel mit einer Verheißung sollen wir die Eltern, die Mütter und die Väter ehren. Und das ist eine Gelegenheit, an dieser Stelle es zu tun. Ich hoffe aber nicht nur an dem Muttertag und nicht nur an dem Vatertag, dass wir die Eltern ehren, sondern dass es das in unserem Leben immer wieder und in unserem Alltag, dass wir das nicht vergessen. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, gerade in dieser Zeit auch meine Eltern, bei all dem, was man tut, wieder anzurufen und zu fragen, wie es ihnen geht und zu sagen, dass ich sie lieb habe. Von daher ist es auch eine gute Gelegenheit, solche Tage zu haben, in denen man das ganz bewusst tut. Also ihnen gehört ganz, ganz, ganz großer Dank an unsere Mütter heute besonders. Doch wie in der Vergangenheit, immer wenn ich an dem Muttertag predigen sollte, und das ist halt jedes Jahr so, ob jetzt hier bei uns in der Gemeinde oder woanders, habe ich keinen Freimut, eine Predigt darüber zu halten, über die Mütter. Denn darin sehe ich nicht meinen Auftrag, über die Mütter zu predigen, sondern mein Auftrag ist das Evangelium des Vaters, unseres Vaters im Himmel, über seinen Sohn Jesus Christus zu predigen. Das ist, wozu er mich berufen hat, das ist, was ich auch heute tun möchte. Und der heutige Text, der heutige Predigttext, hat zwar nichts direkt oder hat nicht etwas mit Muttertag zu tun. Also da geht es nicht um den Muttertag, sondern, aber es hat, eine Frau steht da im Mittelpunkt in unserer Predigt heute. Es ist eine arme Witwe, die wir heute uns anschauen möchten. Ob sie eine Mutter war, wissen wir nicht, steht nicht drin. Wir wissen, dass sie eine Witwe war und dass es eine arme Witwe war. Aber darum geht es eben nicht. Und das ist auch nicht das Thema der Predigt, dass wir über diese Witwe als eine Mutter sprechen, sondern um was geht es heute in der Predigt. Bevor ich den Text lese, möchte ich euch das schon mal kurz sagen und euch ausrichten. Wir werden heute sehen, was der Unterschied ist zwischen einer scheinheiligen, selbstgerechten Religion und dem Evangelium Gottes ist. Dieser Text wird uns das vor Augen malen. Was ist der Unterschied zwischen einer scheinheiligen Religion und dem wahren Evangelium Gottes? Lasst uns den Text lesen. Steht in Markus Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Dann würde ich gern beten und dann werden wir uns diesen Text miteinander anschauen. Beziehungsweise darf ich euch schon ab Vers 38 lesen. Lass uns ab Vers 38 da schon einsteigen. Und er sprach in seine Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schweres Gericht empfangen. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmengen Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich möchte beten, dass Jesus uns in rechter Weise dieses Wort öffnet, dass wir es in rechter Weise verstehen. Jesus Christus, wie gut, dass wir dich da bitten dürfen. Du bist unser Lehrer. Ich möchte dich bitten, Herr, dass auch diesem Wort wir das Evangelium Gottes verkündigen können, dass wir es hören können, dass wir es verstehen können, was letztendlich das Evangelium, Jesus, von dir, dem Sohn Gottes ist und was es für eine gute Nachricht für uns bedeutet. Möchtest du bitte, Herr, durch deinen Geist diese Predigt in Kraft begleiten und jedem das ins Herz hineinlegen, was er zu hören hat. Rede du, Jesus, und das ist mein Gebet für heute. Rede du zu allen, die sich heute eingeschaltet haben und zuhören und gib jedem, was er braucht. In deinem Namen will ich das bitten. Amen. Letzten Sonntag habe ich bewusst schon euch diese beiden Abschnitte gemeinsam vorgelesen, weil ich euch zeigen möchte und darauf hinweisen möchte, dass diese beiden Abschnitte thematisch miteinander eng verbunden sind. Eigentlich ist es ein Abschnitt, wird natürlich durch das ein bisschen getrennt. Markus erzählt in seinen Begebenheiten und im ganzen Markus-Evangelium immer wieder, wenn ein Abschnitt beginnt, kann man lesen und er, und er, und er. Und dann weiß man, okay, er holt wieder zu einer neuen Runde aus. Und trotzdem sind sie, all diese Perikopen, all diese Abschnitte miteinander eng verbunden und diese beiden, die ich gerade vorgelesen habe, in besonderer Art und Weise. Und ich meine, wenn man diesen Zusammenhang nicht sieht, steht man in der Gefahr, diesen Text in eine andere Richtung zu verstehen und auszulegen, was es eigentlich gar nicht aussagt, was es eigentlich gar nicht meint. Die ersten Verse, Kapitel 12, 38 bis 40, haben uns diese Scheinheiligkeit der schriftgelehrten Pharisäer vor Augen gemalt. Jesus hat in diesem Text, in diesen Versen uns offenbart und hat diese Scheinheiligkeit hat die schriftgelehrten Pharisäer, die Führer des Judentums, demaskiert, hat ihnen diese Maske ihrer Religiosität weggezogen und die ganze Scheinheiligkeit da offenbart, hat sie bloßgestellt bei diesem Ereignis. Warum? Weil sie sich als religiös ausgaben, sie behaupteten, Gott zu dienen, sie behaupteten, Gott zu lieben, sie behaupteten, den Nächsten zu lieben, die Schlachtopfer und die Speisopfer nicht so wert zu achten, also die ganzen Opfer nicht so hoch zu halten, wie Gott zu lieben und den Nächsten sagen, das ist das Höchste, das ist das Erste. Und Jesus offenbart ihnen, dass es bloße Worte sind, dass es Heuchelei ist, dass in ihrer Praxis und ihr Leben, ihnen die anderen Opfer weit wichtiger sind als die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Und in diesem Vers 38 bis 40 hat er diese Wahrheit offenbart, beziehungsweise hat sie davon überzeugt. Sie haben den Ort der wahren Anbetung des Gottesdienstes zu einer Räuberhöhle gemacht. Sie haben an diesem Ort die Menschen beraubt. Sie haben wirklich skrupellos sich an ihnen bedient und vor allem an wen? An den Schwachen. An wen? An den Armen. Und Jesus zeigt anhand von denen, die wirklich als schwach repräsentativ für die Schwachen, für die Armen standen, das waren die Witwen, zeigte, wie sie das getan haben. Sie haben nicht die ganzen Häuser verschlungen und sie haben sich religiös und haben die skrupellos die Schwachen und die Armen ausgenutzt. Gerade die Witwen, die auf Hilfe angewiesen waren, gerade die Hilfen, die auf Schutz angewiesen haben und die sich auch diesen Schriftgelehrten anvertraut haben, wurden vor ihnen ausgenutzt. Sie vertrauten sich ihnen an, weil sie glaubten, dass sie wirklich gottesfürchtig sind, weil sie glaubten, dass sie wirklich Gott dienen und dass sie die Bibel kennen und die Nächsten lieben, so wie sie behauptet haben. Und im Gutwillen und im Gutvertrauen haben sie sich ihnen anvertraut und wurden von ihnen missbraucht. Warum vertrauten sie ihnen? Sie sahen religiös aus. Sie sahen gläubig aus, sie sahen gerecht aus, sie trugen lange Gewänder, beteten lange Gebete, alles war lang bei ihnen und diese Länge hat wohl bei ihnen dazu geführt zu glauben, okay, die meinen es wirklich ernst, sie meinen es wirklich ernst. Also haben sie sich ihnen anvertraut und sie haben sich an ihnen wirklich bedient. Sie haben nicht Gott geliebt, sie haben nicht den Nächsten geliebt, sie haben nicht Gott gedient, sie haben nicht den Nächsten gedient, sie haben sich selbst geliebt und sie haben sich selbst bedient. Das ist die Botschaft und das ist die Demaskierung und das ist, was Jesus bloßstellt und aufdeckt. Und ich habe für euch versucht, in den Versen 38 bis 40, habe ich euch versucht, das an vier Punkten das deutlich zu machen. Und zwar, was sie wollten, was sie liebten, was sie taten und letztendlich, was sie bekommen sollten. So, und an diesen vier Punkten haben wir die ersten Verse angeschaut. Erinnert euch nochmal, was wollten sie? Sie wollten Bestätigung, sie wollten Anerkennung und vor allem wollten sie Ehre. Das ist, was sie eigentlich wollten. Was liebten sie so sehr? Sie liebten die Aufmerksamkeit und so sehr die Selbstdarstellung und vor allem im Mittelpunkt zu stehen. Darum ging es. Merkt euch das, sie liebten es, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist alles religiös verpackt, aber das liebten sie. Was taten sie stattdessen? Nach außen stellten sie sich in die Mitte, aber eigentlich, was sie taten, auf Kosten der Schwachen und der Armen, haben sie sich selbst bedient und selbst bereichert und selbst sich dargestellt, auf Kosten der Schwachen und der Armen. Das haben sie eigentlich getan. Und dann sagt Jesus, was sie bekommen. Er sagt, sie bekommen weder Ehre, weder Reichtum, weder noch Besitz und Wohlstand, zumindest nicht auf lange Zeit, sondern was sie letztlich erwartet, ist Gericht. Und zwar nicht irgendein Gericht, sondern großes Gericht. Also das, was dabei rauskommt, sagt Jesus, bei so einer Scheinheiligkeit, was auf sie wartet, ist Gericht. Er verurteilt diese Art und Weise von Religion. erfordert diese Art und Weise von dieser Scheinheiligkeit, der Selbstgerechtigkeit. Das sind die Verse gewesen und das ist unser Kontext, das ist unser Zusammenhang, der ist sehr wichtig. Und wenn wir jetzt zu Vers 41 bis 44 kommen, geht es nahtlos weiter. Das Thema hat sich bis jetzt nicht geändert. Es kommt kein neuer Abschnitt, kein neuer Gedankengang, sondern es geht weiter in diesem Sinne. Und das ist sehr, sehr wichtig. In gewisser Weise kommt jetzt keine neue Lehre. Streng genommen ist dieser Abschnitt nicht mal eine Lehre. Zumindest keine Lehre an das Volk. Jesus richtet sich jetzt nicht an das Volk und belehrt sie. Es ist auch keine Lehre an die schriftgelehrten Pharisäer, um sie nochmal zu überführen. Es ist eigentlich streng genommen keine Lehre mehr. Es ist vielmehr eine Gegenstandslektion für die Jünger. Was wir jetzt hier haben, Jesus macht pädagogisch etwas. Er zeigt ihnen etwas. Er zeigt ihnen etwas. Er wendet sich jetzt speziell an die Jünger, ruft die Jünger zu sich und möchte ihnen ein Beispiel geben. Er möchte ihnen ein Beispiel zeigen. Und die Frage ist natürlich, was für ein Beispiel? Was will er ihnen eigentlich sagen? Und das zeigen, und das ist wichtig, dass wir verstehen, was will er ihnen hier zeigen? Was sollen sie sehen? Was sollen sie begreifen? Was sollen sie verstehen? Wir sind hier an diesem Punkt, Vers 41 bis 44, wichtig. Wir sind an dem Punkt, an dem Jesus das letzte Mal etwas im Tempel tat. Das ist das letzte Mal, dass Jesus im Tempel war und das letzte Mal, dass er irgendwas da tat, in dem Fall eine Gegenstandslektion den Jüngern gab. Öffentlich, die letzte Tempelrede Jesu, die er gehalten hat, war ein Wehruf, eine Warnung von den schriftgelehrten Pharisäern. Das war das Letzte, was er gelehrt hat in dem Tempel. Das Letzte, was er tat in dem Tempel, ist unser Abschnitt. Und das ist in gewissem Maße ein Abschluss. Das bildet sozusagen so, es packt das alles nochmal zusammen und deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Abschluss. Das bedeutet nicht, dass es Jesus an diesem Tag, an diesem Mittwoch nicht mehr lehrte, aber er lehrte nicht mehr im Tempel. Schaut mal in Kapitel 13, Vers 1 im Markus-Evangelium, da heißt es, und als er aus dem Tempel heraustrat. Danach kommt nochmal eine gewaltige Lehre, eine gewaltige Predigt. Es kommt die Ölbergpredigt, die Jesus hält über den Tempel und über die Endzeit, die Endzeitrede Jesu, werden wir ab nächsten Sonntag uns mit diesem Abschnitt beschäftigen. Das hat er auch an den Mittwoch gehalten, aber im Tempel selbst ist das Letzte, was er tat, waren jetzt die Verse, die wir jetzt gleich miteinander betrachten. Also, er gibt den Jüngern ein Beispiel, eine Gegenstandslektion. Was wollte er ihnen eigentlich zeigen? Was für ein Beispiel, um was für ein Beispiel geht es hier? Ich gebe zu, auf den ersten Blick und sehr schnell ist man dazu verleitet zu sagen, jetzt am Ende vom Abschnitt, und oft wird so gelehrt, ohne jetzt jemand anzugreifen, weil das man dazu sehr schnell selbst neigt, oft denkt man, ja, jetzt am Ende lehrt er nochmal, was ist jetzt aber, wie soll man geben, wie soll man jetzt opfern? In dem ganzen Zusammenhang ist man dazu verleitet zu glauben, jetzt zeigt Jesus, was ist jetzt aber das wahre Opfer? So, die falschen Opfer, keine Opfer. Und jetzt können wir meinen, guck mal, jetzt bringt ein Beispiel von einer armen Witwe. Und diese arme Witwe, sie bringt jetzt das wahre Opfer. Und ich muss ehrlich sagen, lange habe ich so gedacht. Und dachte, das ist ein Beispiel für ein wahres Opfer, das sie eben nicht getan haben. Und darum wird auch immer wieder und gerne dieser Abschnitt dazu verwendet, um zu sagen, das ist eine Lektion oder eine Lehre, was das selbstlose Opfern bedeutet, was Gott für ein Opfer wirklich gefällt. Ein selbstloses Opfer. Vor längerer Zeit, schon etwas länger her, kam mein lieber Bruder, wirklich ganz lieber Bruder, den habe ich sehr, sehr, sehr lieb im Herzen. Und er kam zu mir und sagte, Willi, weißt du was, bei uns, von unserer Kanzel wird es viel zu wenig darüber gepredigt, über das Geben. Ihr ahnt schon, wer auf mich kam und mich das fragte. Und wirklich, in einem ehrlichen, guten Anliegen, ich will ihm nichts unterstellen. Und ich habe ihm recht gegeben, du hast recht, ich kann mich nicht erinnern, war nicht das letzte Mal über Spenden und Geben und Geld so gepredigt habe, intensiv, wie zum Beispiel über die Geistesgaben oder über andere Dinge. Also kam auf mich zu und meinte, es wäre doch gut, mal eine Predigt und eine Predigtreihe mal über das Geben in der Gemeinde zu halten. Und ich sage, eigentlich hast du recht, Kann man nur, ich habe ihm gesagt, ich kann das nicht tun in dieser Weise. Warum? Ich predige fortlaufend. Und wenn der Text mir einen Text gibt, eine Grundlage, in der es ums Geben und Opfern geht und Gaben und Spenden, dann werde ich darüber predigen. Aber ich werde jetzt nicht eine Themenpredigt halten. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich lehre. Aber wenn die Bibel mich zu einem Text führt, in dem es darum geht, wie wir spenden sollen, dann würde ich es darüber tun. Das habe ich ihm gesagt, dann würde ich auch die Freiheit dazu haben. Und dann habe ich mir den Text nicht ausgesucht und das Thema, sondern gibt mir das Wort Gottes her. Und dann weiß ich auch, in welchem Rahmen und in welchem Inhalt ich auch es zu predigen habe. So ist meine Haltung. Ich bin ein Lehrer, genau, und deswegen will ich es tun. Und als ich dann, je näher ich zu diesem Abschnitt kam, dachte ich, vielleicht kann ich endlich meinen Bruder glücklich machen. Wenn wir zu Markus Kapitel 12, Vers 41 kommen, dann haben wir vielleicht einen Text, wo ich endlich mal über das Spenden oder über die Opfer oder das wahre Geben reden möchte. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich dann mich hinsaß und intensiv mich vorbereitete und dass ich diesen Text studierte, dachte ich, ich muss ihn wieder enttäuschen. Denn dieser Text, und so viel will ich schon euch verraten, ist kein Beispiel. Es geht hier nicht darum, wie wir spenden sollen. Auch wenn dieser Text sehr gerne dazu gebraucht wird und genutzt wird, um zu zeigen, auf welche Art und Weise und wie wir zu spenden haben. Wie viel Geld müssen wir geben und was ist wirklich das Geld und was ist wirklich das Opfer, das Gott wohlgefällt. Der Fokus ist, wie viel müssen wir geben und in welcher Art und Weise, in welcher Haltung. Aber ich möchte euch so viel sagen, darum geht es in diesem Abschnitt nicht. Wir haben hier, und sehr wichtig, liebe Freunde, wir haben hier kein Beispiel, wir haben zwar ein Beispiel, aber wir haben kein Beispiel des selbstlosen Gebens von Opfer, sondern wir haben hier ein Beispiel einer scheinheiligen, selbstgerechten Religion, die von Menschen den letzten Cent herausnimmt. Es ist kein positives Beispiel fürs Geben, es ist ein negatives Beispiel, wie ein religiöses System den Armen alles aus den Taschen saugt. Und das ist der Kontext. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Ich verstehe, die Bibel, liebe Freunde, die Bibel lehrt klar und lehrt viel und die sagt auch über das Geben, über das rechte Geben und welche Haltung. Es gibt einige Stellen, die über das Geben reden in der Bibel, in denen wir eine Orientierung bekommen. Aber das ist nicht die Stelle. Auch wenn sie oft als die Stelle verwendet wird. Und ich verstehe natürlich auch, warum sie gern verwendet wird. Und warum sie auch natürlich gern von denen verwendet wird, die gern Geld haben wollen. Denn wisst ihr was, wenn das der Maßstab ist, dann kann sich niemand hier rausreden, wenn es ums Geben geht. Niemand kann sagen, aber ich habe nicht so viel. Niemand kann sagen, aber dann kann ich noch nicht, da habe ich nichts mehr zu leben. Niemand kann sagen, da kann ich meinen Lebensunterhalt nicht leisten. Diese Stelle sagt nämlich, diese Frau gab wie viel? Alles, was sie hatte, den ganzen Lebensunterhalt. Da kann niemand sagen, oh, das ist aber zu viel, was ihr verlangt. Diese Stelle sagt, gib wie viel? Alles. Ziemlich einfach, oder? Ziemlich klar. Brauchen wir noch Auslegung? Brauchen wir noch irgendwas? Es ist klar, wenn du gibst, dann gib wie viel? Alles. Ist das, was Jesus den Jüngern noch am Ende von der Tempelrede, am Ende dieses Tages, ach übrigens, ich will euch nochmal zeigen, wie viel jetzt ihr zu geben habt, wie viel ihr opfern müsst, gebt nämlich alles. Ist es das, die Gegenstandslektion, ist es, was Jesus ihnen beibringen möchte? Bevor ich mit euch darüber nachdenke und euch versuche zu zeigen, was diese Stelle eigentlich sagt, darf ich euch auch ein paar Fragen stellen zu Beginn, auch ein paar, die unser Denken ein bisschen anregen sollen. Es gibt einige, ich nehme ein paar Fragen aus, die wichtig sind beim Studium dieses Abschnitts. Die erste Frage ist folgende. Wenn wir den Text lesen, verurteilt Jesus das Geben der Reichen an dieser Stelle? Sagt er, und viele Reiche gaben viel, das ist böse, Jünger. Macht es nicht, wie viele Reiche, die viel geben. Ganz ehrlich, wenn wir in der Gemeinde viele Reiche haben und sie viel geben, was sagen wir? Oh ja, das ist nicht gut. Ihr müsst noch viel mehr geben. Die Aussage, viele Reiche gaben viel erstmal, oder? Ist es schlecht? Ist es gut? Ist es ein Maßstab fürs Geben? Viele Reiche müssen viel geben. Hat Jesus gelehrt, so. Und dann ist wichtig, dass wenn man reich ist, muss man viel geben. Hat er etwas davon gesagt an dieser Stelle? Ein Maßstab, wie viel Reiche geben sollen oder nicht? Nee. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Lehrt Jesus das und sagt, diese Witwe hat aber richtig gegeben. Steht das da? Hat er gesagt, aber wenn ihr gebt, gebt nicht wie die Reichen, sondern gebt wie die Witwe. Hat er daraus den Jüngern eine Anwendung gegeben? Hat er gesagt, so müsst ihr tun? Haben die Jünger dann gesagt, oh stimmt, das irgendwie... Hat Jesus irgendwie gesagt, hat Jesus eine Gegenübergestellung gemacht zwischen den Reichen und der armen Witwe? Hat er gesagt, was sie getan hat, war besser als die Reichen? Man neigt schnell dazu, wenn man den Text überfliegt, und dass man da, ja genau, die hat ja alles gegeben. Und dann sagen wir, ja, das ist doch viel besser. Die hat doch viel mehr gegeben. Jesus hat doch gesagt, sie hat mehr gegeben als alle. Also war das richtig. Hat Jesus sie gelobt? Hat Jesus irgendwie gesagt, das ist eine Tochter Abrahams? Hat er gesagt, das ist ein Kind Gottes? Hat er gesagt, das ist das wahrhaftige Opfer Gottes? Hat er gesagt, das ist das selbstlose Opfer, das wo Gott wohlgefällt? Hat irgendwas davon gesagt, dass Gott das will? Eigentlich nicht. Aber das wird sofort angenommen und auch oft übrigens so gelehrt. Ich werde euch ein paar Beispiele dafür geben. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Wir legen die Schrift mit der Schrift aus. Und wir müssen auch diese Stellen belegen können. Auch wenn wir gerade diese Stellen als das Muster für geben und Opfer nehmen, dann müssen wir es auch mit der Schrift belegen. Finden wir irgendwo an der anderen Stelle der Schrift, wo die Schrift lehrt, dass Gott von den Witwen verlangt, ihr ganzen Lebensunterhalt zu geben? Was lehrt Gott über die Witwen? Sagt er, dass wenn die Witwen arm sind, ist egal, sie müssen auch den letzten Cent geben, auch wenn sie nichts mehr zu essen haben. Wenn sie das Opfer nach Hause gehen und sich nichts mehr zu essen kaufen. Gott, das ist das Opfer, das mir wohlgefällt. Lehrt Gott an irgendeiner Stelle, dass dieses Opfer Gott wohlgefällig ist? Wir haben doch etwas anderes, wenn wir die Schrift lesen über die Witwen und wie Gott sich für diese Armen sorgt und all das, oder? Lehrt Gott, ihr müsst alles aufgeben, ihr Witwen, nach Hause gehen und sterben vor Hunger? Ist das das Opfer, das Gott wohlgefällt? Aber anscheinend ist das die Lektion. Anscheinend ist das das Paradebeispiel, wie man zu opfern hat. Bis zum Hunger, bis zum Tod. Ist das das, was Jesus hier wirklich lehrt? Ich möchte diesen Fragen nachgehen. Und bevor ich mit euch diesen nachgehe, drei Gliederungspunkte für die heutige Predigt. Heute wieder drei, gut zu merken. Ganz einfach, ich versuche es immer einfach, ich bin nicht intelligent, darum ist es immer einfach, zumindest für mich. Ganz simpel, das Erste ist, in den ersten zwei Versen möchte ich euch zeigen, was Jesus eigentlich da sah. Was hat Jesus da gesehen? In den Vers 43, in den dritten Vers, also Vers 43, möchte ich euch zeigen, was Jesus zeigte. Was hat Jesus eigentlich da den Jüngern gezeigt? Was ist die eigentliche Gegenstandslektion? Und in dem letzten Vers möchte ich euch zeigen, was Jesus eigentlich da verurteilte. Was verurteilte er? Was sah Jesus? Was zeigte Jesus? Was verurteilte Jesus? So, in diesen drei Punkten möchte ich mit euch diesen Text durchgehen. Also, Vers 41. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Darum habe ich das in den ersten Punkt überschrieben, was Jesus sah. Vers 42, und viele Reiche legten viel ein und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Cent. Das ist, was Jesus sah. Es ist jetzt der Mittwoch. Wie gesagt, es ist das Letzte, was Jesus an diesem Mittwoch tat. In gewisser Weise ist das die letzte Gegenstandslektion in dem Tempel. Den ganzen Tag war Jesus in diesem Tempelbezirk unterwegs, den ganzen Tag. Hat ständig sich mit den Angriffen der schriftgelehrten Pharisäer und Sadduzäer, Herodianer, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Kraft und Energie das gekostet haben muss? Ich kann mir das gut vorstellen, was das den ganzen Tag permanent diesen Angriffen standzuhalten und sie zu überführen, diesen Wut und diesem Hass. Dann nahm er sich viel Zeit, das Volk zu lehren, in Gleichnissen, in Bildern, in Lehren. Einige von diesen Gleichnissen haben wir im Markus-Evangelium gelesen. Dann hat er sich Zeit genommen, die Jünger zu unterweisen. Es war ein voller, harter, langer Lehrtag. Nicht nur eine Bibelstunde, eine Stunde Lehre. Es war ein kompletter, durchgehender Tag, in dem er von morgens bis abends durchlehrte in diesem Tempel, in diesem Tempelbezirk. Also, er ist am Ende. Das ist jetzt das Letzte, was er noch tun will, und dann will er rausgehen. Warum er rausgeht und so weiter, das gucken wir uns nächstes Mal an. Markus 13, Vers 1. Also, und jetzt, was macht er? Er sucht ein Plätzchen. Er sucht ein Plätzchen, um sich hinzusetzen. Und er sucht dieses Plätzchen, das er da gefunden hat, als er sich hingesetzt hatte. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber. Es war nicht einfach so, da ist ein schattiges Plätzchen oder ganz ein freies Plätzchen, sondern er hat sich ganz bewusst diesen Platz ausgesucht. Und er setzte sich nicht, um sich auszuruhen. Denn er wusste, es gibt keine Zeit zum Ausruhen. Er würde erst ausruhen, wenn alles vollbracht ist. Das heißt, wenn er verraten, verleugnen, sterben, auferstehen, Himmelfahrt zu Rechten Gottes setzen würde, dann würde ruhen von seinen Werken. Jesus setzt sich hier nicht, um sich auszuruhen. Jesus setzt sich, um etwas zu tun. Und zwar seine Jünger jetzt eine Gegenlektion beizubringen. Er sucht sich jetzt bewusst einen Platz aus. Und dieser Platz war bewusst gegenüber einer von den 13 trompetenförmigen Schatzkästchen. In dem ganzen Tempelbezirk waren 13 solche Schatzbehälter aufgestellt worden. Das sind Spendenkästchen. Wir haben zwei an der Tür. Dort gab es 13. 13 im ganzen Bezirk, im ganzen Tempelhof der Frauen verteilt. In dem Vorhof der Frauen, nicht der Heiden, sondern der Frauen, nicht der Männer, nicht der Priester, sondern bei dem Vorhof der Frauen waren 13 von diesen trompetenförmigen Schatzkästchen verteilt auf dem ganzen Hof. Da warfen die Menschen, da warf das Volk die Opfer ein. Da warf das Volk alles, was sie nach der Lehre der schriftgelehrten Pharisäer verzehnten, verzinsten, versteuern und zu opfern hatten. Also, und für jedes Kästchen gab es einen speziellen Anlass sozusagen. Das ist die Gabe für das, das ist die Gabe für das, da wirft man die Opfer für dieses, da wirft man die Opfer für das. Und so waren sie permanent im ganzen Bezirk vom einen Kästchen zum anderen unterwegs und haben da das versteuert, was sie nach dem Verständnis der schriftgelehrten Pharisäer, nach dem Verständnis ihrer Lehre der Führung Israels, für Gott einlegen sollten. Diese Opfer und diese Versteuerung waren so absurd, dass Jesus sie anklagte, Jesus sie verurteilte. Schlag mit mir Matthäus 23 auf. Das ist der Paralleltext zu dem Wehrufe, habe ich letzten Sonntag euch am Stück mal vorgelesen, die Verurteilung Jesu über das Vorgehen dieser scheinheiligen Religion. Matthäus 23, Vers 23. Schaut mal, was Jesus über sie sagt. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Warum? Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigsten Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. So das, was Gott eigentlich will, und wir haben ja gelernt, was das Gesetz das Eigentliche will, richtig? Was ist das Erste und das Wichtigste im Gesetz? Das habt ihr alles beiseite gelassen, aber ihr habt alles verzehntet. Überlegen, Kümmel, Dill, da wurde alles, wahrscheinlich nach jedem Sträuchchen wusste man, okay, ich habe hier 3 Sträuchchen Dill oder 3 Dinge. Alles musste verzehntet, alles gewogen und dann alles schön ordentlich. Die haben, um das kurz zu machen, die haben alles, was nur geht, darauf Steuer bzw. darauf den Zehnten draufgelegt. Und wie haben sie das begründet? Ja, Gott sagt, wir sollen den Zehnten zahlen. Also alles für Gott, auf alles den Zehnten. Und es gibt Listen und man kann nachlesen, wie absurd dieses System eigentlich war. Und so haben sie das getan, haben alles verzinst, haben alle überall besteuert und auf alles, haben sehr gründlich, jeden Schabbat haben sie wahrscheinlich gelehrt, was alles zu opfern geht. Und also bei denen war es sehr oft zu hören, wie viel man zu opfern hat, wie viel man zu geben hat. Also, und das taten sie. In diesen trichterförmigen, trompetenförmigen, also die gingen von oben, waren sie weit, dann gingen sie nach eng, ihr versteht, damit man nicht reinlangen kann, und unten war natürlich wieder breit, weil da sollte ja auch viel reinkommen. Also, und wenn man da reingeschmissen hat, dann fiel das eben da rein. Es gab, wie gesagt, 13 von denen. Also, interessanterweise standen diese Spendekästchen wo? Bei einem, im Vorhof der Frauen. Das war der größte Platz, da war die meiste Volksmenge. Nicht im Vorhof der Männer, nicht im Vorhof der Priester. Darf ich euch sagen, zahlen sollten alle. Die Privilegien genießen sollten nicht alle. Aber zahlen, jeder wurde zur Kasse gebeten. Und deswegen, es brauchte einen Platz, wo alle geben konnten. Und so stand das natürlich verteilt im Vorhof der Frauen. Aber es gab noch einen anderen Grund. Und zwar einen viel wichtigeren Grund, warum sie dort standen. Ich lese euch vor, der Grund war, und viele Reiche legten dort viel ein. Warum? Der Grund war da, man musste gesehen werden. Denn wenn man das nur bei den Priestern macht, dann sieht man nicht, wie viel, dann wird nicht das ganze Volk sehen, wie viel man spendet. Die Reichen würden nicht auffallen. Bei den Männern, okay, aber was war das Ziel? Was macht eine scheinheilige Religion aus? Was haben wir gelernt aus den Versen vorher? Um was geht es ihnen? Sie wollen was? Anerkennung, sie wollen was? Ehre, sie wollen was? Im Mittelpunkt stehen, sie wollen geehrt werden, sie wollen Ansehen. Und wie kriegt man das am besten? Man zeigt es. Man sorgt dafür, dass ich wahrgenommen werde. Man sorgt dafür, dass man sieht, nicht nur durch lange Gewänder, nicht nur durch lange Gebete, sondern durch was auch noch? Durch große Spenden. Durch große Spenden haben sie sich als sehr gottesfürchtig und als sehr gerecht anscheinend hinstellen wollen. Also sorgten sie dafür, dass ihre Gaben und ihr Geben und ihr Opfern wirklich wahrgenommen wurde. Und nicht nur, sie sollten nicht nur gesehen, wisst ihr was, sie sollten auch gehört werden. Also, wenn sie da hineinschmissen in diese trompetenförmigen Kästchen da, dann klirrte das, macht kling, 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 kling. Und natürlich, wenn man viel gab, dann gab es viel Lärm. Gab man nicht so viel, gab es nicht so viel Lärm. Also sorgte man dafür, dass es viel Klingen gemacht hatte. Und so wusste jeder, okay, da hat jetzt wieder einer aber viel gespendet, viel Geld gegeben. Damals gab es halt keine Scheine, gell? Gab es keine Schecks, keine Kreditkarten. So, das war wirklich alles in Münzen. Heute ist es ein bisschen anders, oder? Wenn heute das Spendenkörbchen durchgeht und man hört Kling, 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 dann ist das ja peinlich, weil man denkt, oh, da wird jetzt gerade einer sein Kleingeld los. So, heute legt man eher die Scheine rein. So, das hört man nicht. Aber damals wollte und sie wollten gesehen werden, sie wollten gehört werden. Und was uns hier Jesus sagt, sie kamen und es kamen viele. Und es kamen viele Reiche. Und sie haben viel hineingelegt. Das heißt, man hat mitbekommen, dass es viel war. Wisst ihr, was wir hier haben? Wir haben diese scheinheilige Religion. Das ist der Kontext und Zusammenhang zu Vers 38 bis 40. Denn wer waren diese Reiche? Wer hatte denn so viel gehabt? Das war diese Oberschicht, das waren die Führer Israels, die Sadduzäer, die Hohepriester, das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Herodianer, die sich bereicherten, sie hatten sich an diesem Ort bereichert. Und dann kamen sie von dem Geld, das sie durch die ganzen absurden Verzinsungen eingesammelt haben, kamen sie und haben von ihrem vielen viel gegeben. Darf ich so sagen, aus der Portokasse, die haben nie mal gemerkt, dass da irgendwas weggegangen ist. Dass es sie geschmerzt hatte. Aber nach außen sah das was? Viel. Das ist eine scheinheilige Religion. Sie stellt sich da. Und das ist, worauf Jesus hin möchte. Er zeigt jetzt, er gibt ihnen ein Beispiel. Für was? Erstmal, für eine scheinheilige Religion. Sie opfert nämlich viel, um viel gesehen zu werden, um geehrt und bewundert zu werden. Diese Reichen. Schaut mal, Jesus sagt zuerst mal nicht, oh nein, die Bösen. Die bösen Reichen geben viel von ihrem Vielem. Ist doch gut, wenn sie viel geben, gell? Das Problem ist nicht, dass sie viel geben. Ich sage so, wenn ihr heute, nochmal, wenn ein Reicher viel gibt, da kommen wir doch niemals auf die Gedanken und sagen, das ist schlecht. Du könntest auch bitte viel mehr geben. Zeig uns deinen Kontoauszug. Dann kann ich dir sagen, ob das gut war, wie viel du gegeben hast. Wer würde von uns auf die Idee kommen, einem, der viel hat, und viel gibt, hinzugehen und ihn anzuklagen und sagen, hey, das war aber ganz schön geizig. Würden wir nie machen. Das ist auch nicht, was Jesus macht. Ihm geht es nicht darum, dass die Reichen viel gaben von dem, was sie viel haben. Ihm geht es darum zu zeigen, dass die Reichen viel gaben, um was? Die gaben aus einem Grund, um gesehen zu werden, um viel Anerkennung und Ehre und Ruhm zu bekommen, Ansehen. Sie wollten was in der Mitte, im Mittelpunkt stehen. Und sie instrumentalisierten eben auch die Spenden. Die instrumentalisierten für ihre Frömmigkeit das Geben, das Opfern. Also um was geht's hier? Um was geht's hier? Es geht darum, dass sie sich selbst zur Schau stellten. Sie haben sich selbst zur Schau gestellt, indem sie geopfert haben. Aber was hat Jesus gelehrt? Was hat Jesus gesagt? Wie sollte man opfern? Hat Jesus was dazu gesagt? Definitiv. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Und das ist sehr erhellend und das macht deutlich, warum Jesus die Jünger jetzt, warum Jesus den Jüngern hier etwas zeigt. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 1. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, sagt Jesus, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Also passt auf, dass ihr nicht die Gerechtigkeit zur Schau tragt, dass ihr sie nicht zur Schau stellt, um bei den Menschen als gerecht, gläubig und fromm zu stehen. Schaut zu, dass ihr nicht das, was ihr tut, im Namen Gottes, nur da aus einem Grund tut, damit ihr geehrt werdet. Das ist, was Jesus sagt. Und dann sagt er, schaut mal, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so sollst deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Übrigens, das ist eine Stelle über das Opfern. Das ist eine Stelle, über die wir reden können, was das richtige Geben bedeutet. Aber um was geht es, Jesus? Ihm geht es nicht um die Menge, um wie viel, nicht wie viel. Ihm geht es nur um eine Sache. Warum tust du das? Warum tust du das? Und Jesus sagt, nicht wie die Heuchler. Und was machen sie in Synagogen, liberal, wenn die Almosen geben? Die kommen mit Trompeten, deswegen diese trompetenförmigen Schatzkästen. Das muss wahrgenommen, das muss Lärm machen. Die Leute müssen wissen, komm mal alle her. Alle kommen, ich will jetzt dem Armen etwas Geld geben. Schaut, wie viel ich ihm gebe. Oh, du bist aber ein Barmherziger. Oh, du Gottesfürchtiger. Ihnen war so wichtig, dass die Leute mitbekommen haben, wie viel sie spenden. Ihnen war wichtig, dass die Leute wussten, wie viel sie opfern, wie viel sie leisten, was sie das kostet. Sie mussten es wissen. Nicht, weil sie es für Gott taten, niemals. Nicht, weil sie Gott dienten, ihn liebten und für ihn bereit waren, es zu opfern, niemals. Ein Ziel hatten sie nur, geehrt zu werden vor den Menschen. Und Jesus sagt, egal wie viel du spendest, das war's. Das war's. Wenn wir nur darauf aus sind, in dem, was wir für Gott tun und opfern, wenn wir darauf sind, dabei nur den Lob von Menschen zu bekommen, und in dem Moment, wo wir es bekommen, wisst ihr was, das war's. Dann haben wir das schon. Die Schatzkammer im Himmel bleibt in dem Fall leer. Wie viel von dem meinen wir für Gott zu tun, aber unser Anliegen geht es eigentlich, gesehen zu werden. Vor den Menschen dazustehen. Das ist das Erste. Darum erwähnt Jesus diese Reichen, die viel geben. Das ist keine Wertung, liebe Freunde. Es ist in dem Sinne von, wie viel geben, wie viel nicht geben. Es ist ein Beispiel, eine Gegenstandsdetektion für eine heuchlerische Religion. Bei der geht es immer darum, wie man wahrgenommen wird, wie man gesehen wird. Wie viele Reiche geben heute viel? Nicht, weil ihr ein Anliegen dafür haben, sondern aus einem Grund. Und da gibt, das ist jetzt kein Geheimnis. Publicity. Wie viel wollen einfach in die Presse? Wie viel wollen Ehre bei den Menschen? Mit Sicherheit gibt es viele Reiche, die viel geben, aber du kriegst von ihnen nichts mit. Sie spenden für die Armen, für die Schwachen, für die Hilflosen, für die Hungrigen, die spenden. Aber sie müssen da nicht mit einem Foto posieren, mit einem riesen Kamerateam anfahren und dann ein schönes Foto darstellen, wie sie die verhungerten Babys in den Händen halten. Das machen sie aus einem Grund. Ehre, Ansehen. Die Menschen sagen, guckt mal, der und der gibt von seinem Vermögen so viel aus der Portokasse. Ihnen geht es nie um die Menschen. Es geht um gesehen, anerkannt, Anerkennung zu bekommen. Dass die Welt weiß, guck mal, das ist ein sozialer Mensch, nur als Beispiel. Ich will damit nicht sagen, dass alle Reiche dieses Motiv haben, mit Sicherheit. Aber ich sage, von diesen kriegen wir halt nicht viel mit, weil sie eben das nicht tun. Es geht ihnen nicht, um sich zur Schau zu stellen. Vor 15 Jahren, das sind 15 Jahre her, hatte ich die Gelegenheit, auf eine Hirtenkonferenz in die USA zu fliegen, nach L.A. Und zwischen den Sitzungen oder den Gottesdiensten und diesen Konferenzen hatten wir die Gelegenheit, so ein bisschen das Land anzuschauen. Und der Reiseführer, der uns da 2 Wochen lang durch das Land quer hoch und runter gefahren hat und die Sehenswürdigkeit gezeigt hat, hat uns auch die großen Kirchen gezeigt und die Gottesdienste. So waren wir da und hier und haben da einen Einblick bekommen, was da so passiert. Und er sagte, wir müssen unbedingt eine Kirche anschauen. Das war eine Kathedrale, Crystal-Kathedrale, eine Kristallkathedrale. Es war ein imposantes Gebäude, ich glaube der Turm 75 Meter hoch, das Gebäude selbst über 40 Meter hoch, 145 Meter breit, als Stern angebaut. Das Besondere an diesem Gebäude, es war komplett aus Glas. Das heißt nur ein Gestell und es ist komplett aus Glas gebaut. Von außen mit Folie, das ist halt egal, auf jeden Fall aus Glas. Imposant, eine ganze Wand konnte weggefahren werden, sodass man im Freien war. Und wir sind da hingefahren und man durfte dann durch und das kannst du sich anschauen. Vor, ich glaube 1955 ungefähr, war das, als ein berühmter Prediger in den USA, vielleicht kennt ihr den Namen Robert Schuller, hat viel Gottesdienst ausgestrahlt, im deutschen Fernsehen wurden sie ausgestrahlt, weltweit wurden sie ausgestrahlt. Er hat eine Gemeinde gegründet, er war ein Prediger des positiven Denkens. Also er hat gesagt, du musst viel glauben, ganz amerikanisch. Glaub viel, dann wirst du viel erreichen. Mit meinem Gott, sagt er immer, kann ich über Mauern springen. Also es gibt kein Hindernis für mich. Und dieses positive Denken lehrte, das war das Herzstück seiner Theologie oder ist das Herzstück seiner Theologie. Du musst positiv denken, denke groß. Und er dachte groß über seine Kirche, über seine Gemeinde und so bauten sie ein Riesending dahin. Und wisst ihr was? 20 Millionen Dollar hat es damals gekostet, nur das Gebäude. Jährliche Unterhaltungskosten, 5 Millionen Dollar. Um das Ding nur am Laufen zu halten, brauchst du 5 Millionen Dollar jährlich. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spenden man da braucht, um das Ding nicht nur zu bauen, sondern das zu unterhalten? Wie kann man sowas bewerkstelligen? Das war ja nur auf Spenden. Das war ja keine katholische Kirche, war es keine evangelische Kirche. Das war eben kein von diesen. Also nur auf Spenden. Weil sie jetzt sehr kreativ wurden diese Menschen, sehr kreativ. Und als ich das sah, wirklich erschrocken. Nur als Beispiel. Dieses Riesengebäude war also aus Glas und aus Glasfenstern. Man hat jedes Fenster für 500 Euro an die Mitglieder verkauft mit dem Verweis, wenn du dieses Fenster kaufst, kriegst du deinen Namen da eingraviert. Also kauften die Fenster wie blöd. Also jeder kauft ein Fenster und dann wurde sein Name eingraviert. Also wenn du diese Fenster anschaust, siehst du überall, wer hat dieses Fenster da gekauft. Auf dem Gelände von diesem Gebäude, also von diesem Riesenareal, da wirklich waren viele Wege. Und auf diesen Wegen, es waren überall Steinplatten in Sternform. Und wenn man einen bestimmten Betrag höher war, also wenn der Spendebetrag höher war, hat man so einen Stern da gekriegt. So ein, wie nennt man das? Walk of Fame. So ein paar hundert Meter weiter war es in L.A., da haben die ganzen Schauspieler kriegen und Prominenten solche Sterne. Die haben gesagt, wir bieten an, wenn ihr genug spendet, kriegt ihr so einen Stern hier. Und die Leute haben gespendet wie verrückt. Und ich laufe auf diesem Weg, gestern Abend habe ich mir meine ganzen Fotos nochmal angeschaut. Ich habe das alles fotografiert. Du läufst und siehst alles schön mit Namen, alles dumm, wie viel hat jemand, wie viel gespendet. Und ich denke, warum funktioniert das System? Und ich gnadenlos diese Scheinheiligkeit ausgenutzt. Warum? Um was geht's? Dass man wahrgenommen wird. Mein Name soll, jeder soll lesen, wie viel ich gebe. Jeder soll lesen, wie viel ich spende. Millionen von Dollar. Nur um das kurz abzukürzen. Auf dem Gelände gibt es einen Friedhof. Und der Reiseführer sagt, kein Normalverdiener kann sich diese Plätze hier leisten. Man muss viel Geld haben, um hier beerdigt zu werden. Und da gab es so besondere Plätze und so, da konnte man viel Geld, also es war eine Geldmaschinerie. 10.000 Mitglieder, viele Prominente zählten zu diesem. Heute mussten sie dieses Gebäude an die katholische Kirche verkaufen. Können nicht mehr finanzieren, können nicht mehr tragen. So hat die katholische Kirche das abgekauft, hat das neu geweiht und so werden das Messen dort gelesen. Warum erwähne ich euch? Warum erzähle ich das? Warum sage ich das? Weil wir nicht weit zurück in die Vergangenheit gehen müssen, nicht in die Kirchengeschichte, um zu sehen, wie im Namen Jesu, im Namen des Evangeliums, eine scheinheilige Religion Menschen, die missbraucht und sie ausbeutet, um ihre Wahnvorstellungen und ihre Größe zu demonstrieren. Was war der Kampf Luthers? Was war mit unter anderem das Problem? In was für einer Zeit lebte er? Die Kirche, das war rein politisch. Da ging es um was? Um Macht, um Geld, um Einfluss. Und wie haben sie das bekommen? Um diese Macht zu demonstrieren, um ihre Einflüsse zu demonstrieren. Was haben sie gebaut? Kathedralen. Und wie haben sie sie finanziert? Auf den Rücken von den Armen und Schwachen. Und was haben sie denen gesagt? Wenn du zahlst, dann, wie hieß der Spruch? Genau, sobald dann das Geld im Beutel klingt, glaube ich sogar, in dem Beutel klingt, deine Seele aus dem Fegefeuer springt. So, dann bist du gerettet. Also bezahlen, nicht nur du kannst für deine Lieben, für deine Verwandten, die gestorben sind, du kannst sie aus dem Fegefeuer rauszahlen. Und so wurden Geld von den Armen, die letzten Schärflein wurden genommen, um diese riesigen Kathedralen zu bauen. Ich werde jetzt ein bisschen polemisch an dieser Stelle. Die heute alle bewundern und rumlaufen und gerne ihre Hochzeiten drin feiern, weil sie das alles für so romantisch halten. Ist ein bisschen hart gewesen. Keine Ahnung von der Kirchengeschichte, keine Ahnung, was diese ganzen Gebäude repräsentierten, auf welchem Rücken sie gebaut wurden, mit welchen Geldern und aus warum. Aus einem Grund. Hier ging es nie, Gott ein Gottes Haus zu bauen. Hier ging es, ihre Scheinheiligkeit, ihre Macht, ihre Größe zu demonstrieren. Und zwar auf dem Rücken und aus den Geldbeuteln der Schwachen und der Armen. Das ist Kirchengeschichte. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass ich nicht lüge, dass es die Wahrheit ist. Und wir müssen nicht weit zurück in die Vergangenheit, ins Mittelalter. Das haben wir gegenwärtig, genau so. Das ist genau so. Was hatte Jesus also gesehen? Zuerst, er sah diese viele Reichen, die viel gaben, aus einem Grund, um gesehen zu werden, um geehrt zu werden. Das ist das Erste, was er sah. Was sah er noch? Geht mal mit mir wieder zurück. Vers 42. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Cent. Also Jesus sitzt da im Lukas-Evangelium, schreibt Lukas, und er erhob sein Angesicht oder erhob und sah. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus da saß und dieses scheinheilige Treiben sah und irgendwann mal dachte, oh nee, und guckt so auf den Boden, kann sie nicht mehr anschauen. Und wisst ihr, was dann passiert? Auf einmal erregt ihn irgendwas, seine Aufmerksamkeit. Auf einmal hebt er sein Angesicht wieder empor. Warum? Er hört nochmal etwas in den Schatzkasten fallen. Aber diesmal ist es ganz wenig. Es ist nicht mehr viel, nicht mehr viel Tamtaram, sondern es ist nur, das sind nur zwei kleine Geräusche, ping, ping, das war's. Zwei kleine Schärflein fallen rein. Aber das erregt seine Aufmerksamkeit besonders. Und er guckt hoch und das ist etwas der Grund, warum er dann die Jünger schnell ruft und sagt, kommt schnell her. Er sieht diese, was sieht er da? Er sieht, wie eine arme Witwe, etwas hineinschmeißt, in den Schatzkasten hineinschmeißt. Und das ist wirklich nicht viel, das sind nur zwei Schärflein. Eigentlich heißt das Lepta. Und ich finde es interessant nur nebenbei, dass das Schärflein, das ist ja nicht biblischer Begriff, das hat Luther eigentlich erfunden oder so übersetzt. Und das ist ein Begriff aus dem Mittelalter für die kleinste Münzeneinheit. Aber es hat sich so eingebürgert, das Schärflein der armen Witwe, in den Sprachgebrauch, dass selbst die Elberfelder Übersetzung diesen Begriff gebraucht. Schon interessant, gell? Aber eigentlich ist es ein Lepta gewesen. Das war die Hälfte einer Centmünze sozusagen im griechischen Quadrans. Die Namen sind jetzt nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ein Schärflein, im Prinzip, ein Cent kennen wir, gell? Deswegen übersetzt unsere Bibel Schärflein 1 Cent. Ihr kennt 1 Cent. Und ein Schärflein war die Hälfte von einem Cent. Also zwei Schärflein bedeutet einfach 1 Cent. Nicht gerade viel, richtig? Wenn ihr einen Cent habt, dann denkt, oh, jetzt, die Woche ist gerettet. Jetzt mache ich einen drauf. Nein, und dann denkt, okay, 1 Cent, nicht gerade viel. Da finden wir auf der Straße mehr. Also das hat sie reingeworfen. Das waren zwei Kupfermünzen, die durch ihren materiellen Wert nicht mal gedeckt waren. Also der Wert des Materials war nicht mal so viel, versteht ihr, was ich meine? Okay, mal so viel zu Finanzen. mal dahin. Das heißt, es war wirklich nicht viel wert. Aber was Jesus sagt, und sagt, das ist eine arme Witwe. Es war eine arme Witwe. Da war keiner da, der sich um sie kümmerte. Da war keiner da, der sie für sie versorgte. Da war keiner da, der sie beschützte. Sie war wirklich arm. Und was jetzt tat, schaut mal, sie gab ihren alles, was sie hatte. Und wie viel hatte sie? Nur ein Cent. Und was war dieser Cent? Jesus sagt, der ganze Lebensunterhalt. Sie konnte nicht nach Hause gehen und sagen, okay, dann hole ich halt jetzt was aus der Spardose raus. Dann muss ich halt an das Ersparte ran. Das war alles, was sie hatte. Warum erzählt Jesus? Warum holt er jetzt die Jünger? Was hat Jesus kurz vorher den Jüngern und dem Volk erzählt? Dass die schriftgelehrten Pharisäer Heuchler sind, die nach außen sich dargeben, was sie nicht sind. Und was sie tun? Sie rauben was aus? Wen rauben sie aus? Was hat er gesagt? Die Witwen. Also was macht er jetzt? Jetzt sitzt er sich hin und sagt, jetzt zeige ich euch mal das. Jetzt zeigt er ihnen diese Heuchler. Und was zeigt er ihnen? Eine Witwe. Und was für eine Witwe? Die ausgebeutet war. Die war von ihnen ausgebeutet. Sie hatte nur noch was? Ein Cent. Und wisst ihr, was sie wollten? Selbst diesen Cent wollten sie. Was würdest du sagen? Nehmen wir mal heute. Würde eine arme Witwe hineinkommen und wir würden spenden und sie würde ihren letzten Cent reinlegen. Was würdest du sagen? Wie würdest du dir dabei gehen? Würdest du sagen, liebe Freunde, schaut mal, das ist das Beispiel für Spenden. Wir ehren dich. Gut hast du es gemacht. Gott gefällt dein Opfer. Würden wir das sagen? Ganz ehrlich, würden wir das sagen? Was würden wir denken? Die Arme, die hat nichts. Ich würde sagen, du musst es nicht geben. Nein, du brauchst was. Ich muss dir was geben. Nein, sie ist das Beispiel, wie man selbstlos opfert. Das ist sie nicht. Wisst ihr, was Jesus sieht? Er sieht die Heuchler, die viel haben und viel geben, um sich zur Schau zu stellen. Und er sieht eine Witwe, die nichts hat und sie alles gibt, was sie noch hat. Ihm zerreißt das Herz, als er das sieht. Er denkt nicht, wow, Jünger, kommt mal, schaut mal, das ist ein gutes Beispiel. Er sagt, kommt mal, ich zeige euch mal eine arme Witwe. Schaut euch an, schaut euch hin, schaut genau zu, was diese Religion hier macht. Ich gebe euch ein Beispiel einer Witwe. Schaut genau hin. Wisst ihr, ich zeige euch, warum ich diesen Ort verfluche. Ich zeige euch, warum ich diesen Ort vernichte. Ich zeige euch, warum mit diesem Ort 70 nach Christus kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird. Warum? Hier geht es nie um Gott. Hier geht es nie um Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Hier geht es nur um eine Selbstbereicherung. Darum wird dieser Ort vernichtet werden. Versteht ihr, warum Kapitel 13 dann kommt? Spätestens nächsten Sonntag hoffe ich, werdet ihr es verstehen. Das ist, was hier passiert. Also, was zeigte Jesus ihnen? Was zeigt Jesus ihnen? Es gibt verschiedene Ansätze, die meinen das, was Jesus hier zeigt. Die einen sagen, dass Jesus deutlich macht, dass es nicht wichtig ist, wie viel man gibt, sondern es ist wichtig, wie viel man von dem gibt, was man hat. Das ist die Lektion. Es ist nicht wichtig, wie viel man gibt, sondern es ist wichtig, dass man von dem, was man hat, viel gibt oder alles gibt. Davon sind wir überzeugt, das ist die Lehre dieses Abschnitts. Andere sagen im Prinzip das Gleiche, nur anders formuliert oder mit einem Aspekt gesagt. Es ist wichtig, der Prozentsatz ist wichtig. Sie hat 100% gegeben, sie haben nicht 100% gegeben. Das ist, was Jesus sagen will. Man muss 100% geben. Nicht wichtig, wie viel man gibt, sondern die Prozentzahl ist wichtig. Also wenn du nicht viel hast, aber alles gibst, dann gibst du mehr als derjenige, der viel hat und viel gibt. Das ist die Lektion. Viele sind davon überzeugt, das ist das Beispiel für Geben. Nach dem Prozent. Dann gibt es einige, die meinen, nein, es geht nur um diese selbstlose Hingabe, dass man bereit ist, sich komplett selbstlos Gott als Opfer, also alles zu geben. Darum geht es, Gott ein selbstloses Opfer zu geben. Das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Und es gibt welche, die nicht und nicht wenige, die behaupten, nein, Gott lehrt hier ein Armutsgelübde. Jesus lehrt, man muss bereit sein, ein Armutsgelübde abzulegen und dann ins Kloster zu ziehen. Alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Kommt euch das bekannt vor? Vom reichen Jüngling. Verkauf alles und folge mir nach. Und viele denken, ja genau, darum geht's. Es geht, arm zu werden. Ich habe euch gezeigt, dass es darum nicht ging. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, an die Predigt aus Markus Kapitel 10. Also, was hat Jesus gesehen? Was hat, was hat sie gesehen und was wollte Jesus zeigen? Er wollte nicht ein Beispiel für ein Opfer zeigen. Er wollte eine arme Witwe zeigen, die ausgebeutet wird von einem religiösen System, das scheinheilig ist, das vorgibt, Gott zu dienen, aber letztendlich sich nur bedient, und zwar an den Armen. Das ist, was Jesus den Jüngern dadurch zeigen wollte. Das Opfer ist das Beispiel, das Jesus hier gibt, das Beispiel von Opfer, ist nicht das Opfer, das die Frau einlegt. Das Beispiel des Opfers ist die Frau selbst. Die Frau ist das Opfer. Es geht nicht darum, wie viel sie eingelegt hat. Und Jesus sagt, das Opfer müssen wir anschauen. Jesus zeigt nicht die 2 Cent, Jesus zeigt sie. Er sagt, schaut euch mal, dieses System fordert und verlangt von einer Frau, die nichts hat, dass sie selbst das gibt, was sie als Letztes übrig hat, das Wenige. Das ist ein religiöses System. Das ist unbarmherzig. Das ist selbstsüchtig, das ist heuchlerisch. Sie legen Lasten auf, die sie selbst nicht tragen können. Sie sagen Folgendes. Was glaubt ihr, warum hat diese Frau das eingelegt? Warum hat sie sogar diese 2 Cent? Sie lebte ein System, das ihr lehrt, wenn du nicht opferst, gehst du verloren. Sie, könnt ihr euch vorstellen, wie groß ihre Angst war, verloren zu gehen, dass sie selbst ihre letzten 2 Chef, also das Schäflein da reinschmeißt. So tief steckt sie in diesem System. Sie muss opfern, alles verzehnten. Sonst wird Gott sie nicht gerecht sprechen, sonst wird Gott sie nicht lieben, sonst wird Gott nicht sehen. Wenn ich nicht gebe, wenn ich nicht opfere, wenn ich nicht mein Letztes gebe, wird Gott mich nicht segnen. Kennt ihr diese Prediger? In Deutschland ein bisschen weniger. Die sagen, Gott will dich segnen, aber zuerst musst du ihm was geben. Bis dahin Geld. Spende und Gott wird dein Geld vermehren. Als Gott mein Geld braucht, um das Geld zu vermehren. Das sind Heuchler, Scharlatane. Wenn Gott schickt einen Scheck ein, schickt Geld ein, gibt es leider heute im Fernsehen zuhauf, und dann werden wir für dich beten. Und dann wirst du gesund werden. Dann wirst du Segen erfahren für deine Familie, für dein Haus. Ich könnte euch Namen erzählen von denen, die auch im deutschsprachigen Raum gibt, die genau das geben, geben, spenden, spenden, um Segen zu bekommen. Das ist ein System, das ist heuchlerisches, religiöses System. Das Selbstgerechtigkeit. Man muss Gott etwas geben, man muss etwas zahlen, um etwas zu bekommen von Gott. Ist das das Evangelium? Kann man bei Gott Gunst erkaufen? Wie viel muss man spenden, dass Gott sagt, jetzt aber bist du lieb in meinen Augen. Oh, Wille, jetzt will ich dich segnen. Oh, jetzt will ich dich retten, denn ich habe gesehen, dass du viel gespendet hast. Nein, du hast alles gegeben, was du hast. Wo lehrt Jesus Christus, dass wir unser Heil erkaufen können? Dieses System, in dem Frau lebte, lehrte genau das. Wenn du Gott gefallen willst, musst du spenden. Und du musst das Letzte geben, was du hast. Das ist das, was wir hier haben. Das ist das, was Jesus schockiert. Das ist, was Jesus ihnen zeigt. Was lehrt uns die Schrift? Was hat Jesus gesagt? Markus Kapitel 10, Vers 45 haben wir uns das angeschaut. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus sagt, das Lösegeld, das bin ich. Ich zahle. Und sie lernen, du musst, Witwe, du musst zahlen, sonst wird Gott dich nicht als gerecht erklären. Du musst das ganze Gesetz halten, alles schön verzehnten, sonst gehst du verloren. Das ist die Religion, die hier, eine Religion, die selbst übrigens, und Jesus sagt, ihr legt Lasten auf, die ihr selbst nicht tragen könnt. Legt sie anderen auf. Ihr verlangt von Dingen, von denen etwas, was sie selbst nicht tun. Was sagt aber die Schrift? Dass Gott uns wann geliebt hat? Zuerst. Als wir noch Sünder waren. Gott hat uns darin seine Liebe erwiesen, dass er uns geliebt hat, bevor wir irgendetwas für ihn getan haben. Wir können unser Heil nicht erkaufen. Wir können Gottes Gunst, Gottes Liebe, Gottes Zuneigung, Gottes Gerechtigkeit, kannst du mit keinem Opfer erkaufen. Als ob Gott auf unser Geld angewiesen wäre. Und als ob unser Geld die Gerechtigkeit für uns herstellen könnte. Was für eine Annahme, was für ein Verständnis. Und ich rede jetzt mal jetzt nicht nur mal von Geld. Das können wir in alle Dinge runterbrechen. Wenn ich bestimmte Dinge tue für Gott, dann darf ich mal ganz einfach, oh, heute Morgen keine stille Zeit gemacht, heute liebt mich Gott nicht. Morgen stille Zeit gemacht, oh, heute muss Gott mich lieben. Gott, heute habe ich mehr als 15 Minuten genommen. Heute muss deine Liebe zu mir ein bisschen mehr sein wie gestern. Dann passiert uns am Tag irgendwas, wir verhauen eine Arbeit, es läuft irgendwas nicht richtig. Und dann denken wir, oh nein, was habe ich getan, das Gott verärgert hat? Wo habe ich gesündigt? Wo habe ich gefehlt? Oh, habe meine Spende zurückgezogen. Wir gehen da durch und sagen, okay, wir glauben, was für ein Gottesverständnis. Bis heute haben wir, dass Gott uns liebt, uns gnädig und barmherzig ist, nur in dem Maße, wie wir in Vorleistung gehen. Und wenn wir diese Vorleistung nicht bringen, bricht der ganze Segen ein. Das ist Religion. Und so funktioniert Religion. Und so machen diese Heuchler, die in langen Gewändern einhergehen, langen Gebete sprechen, genau das sagen sie. Wenn du das und das nicht tust, dann gehst du verloren. Du musst das und das tun, du musst das und das machen, du musst das und das sagen, sonst wird Gott dich nicht lieben. Das ist diese Religion. Unter dieser Religion, diese Religion verlangt von einer armen Witwe den letzten Cent zu geben. Grauenvoll, erschreckend, absolut erschreckend. Was ist eine scheinheilige Religion? Was ist eine scheinheilige Religion? Sie fordert von uns Opfer, um gerettet zu werden. Sie lehrt auf irgendeine Art und Weise, dass du etwas dazu beitragen musst und tun musst, um gerettet zu werden. Wenn du das hörst, dann spreche ich im Namen Jesu vom Markus Evangelium. Hütet euch davor. Weh. Jesus spricht darüber, ein Weh über diese Religion aus. Egal wie sie sich nennt, egal wie christlich, wie fromm, wie evangelikal, evangelisch, wie auch immer katholisch, egal ob sie ein Kreuz im Gebäude hat oder nicht. Gott als den einzigen Schöpfer bekennt oder nicht, sich auf Abraham, Isaak und Jakobs beruft oder nicht. Wenn eine Religion oder eine Kirche oder eine Gemeinschaft lehrt und sagt, dass wir es opfern müssen, um von Gott gerettet zu werden, das heißt in Vorleistung gehen müssen, ist es eine scheinheilige, selbstgerechte Religion. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Und das, versteht ihr, warum am Ende von diesem Abschnitt, warum Jesus hier so, ich zeige euch gleich noch einen Punkt und ich denke, gleich fertig. Fordert diese scheinheilige Religion, fordert Opfer, um Gunst und Gerechtigkeit sich zu erkaufen. Sie lehrt, dass man kann sich auch durch das Spenden bei Gott Gunst bekommen, aus dem Fegefeuer kommen. Durch das Opfern. Eine scheinheilige Religion letztendlich aber bedient sich an diesen ganzen Opfern. Ihnen geht es nie darum, dass die Menschen bei Gott sich was zu erkaufen. Ihnen geht es nur darum, ihnen ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, dass sie denken, sie tun es für Gott, aber eigentlich ist das für sie. Denn die Menschen würden für sie das nie tun, aber für Gott würden sie es tun. Um die Kassen klingen zu lassen, müssen sie bei ihnen was tun? Ein schlechtes Gewissen erzeugen. Ihnen Angst einjagen, du gehst verloren. Das ist das Instrument. Gnade, die Sicherheit ewigen Heils. Sie hassen diese Themen. Ihr versteht warum? Weil das Druckmittel nicht mehr da ist. Weil dieses Druckmittel nicht mehr da ist, die Menschen unter einer Peitsche zu haben, die Angst haben, dann hören sie auf zu spenden, dann hören sie auf zu dienen, dann hören sie auf zu machen, zu singen, dann hören sie auf. Oh ja, ich bin ja gerettet. Also nein. Was ist das Evangelium? Es ist nicht kompliziert. Aber umso schöner. Was ist das Evangelium? Gott hat das einzige wahre Opfer, das er fordert, selbst gebracht. Das ist das Evangelium. An diesem Ort haben sie scheinheilig geopfert. Und wisst ihr, was sie nicht begriffen haben? Was das einzige Opfer ist, was Gott wohlgefällt. Was gefällt Gott? Gott gefällt doch nicht einer Witwe, den letzten Cent zu nehmen und sie nach Hause zu schicken und sie soll verhungern. Das gefällt Gott nicht. Das kann Gott nie gefallen. Das widerspricht der Schrift. Was für eine irre Annahme. Und das als Beispiel noch für geben zu gehen, das ist wieder das Evangelium. Gott gefällt eins, das Opfer seines Sohnes Jesus Christi, das ist das einzige Opfer, das Gott verherrlicht. Das ist das Opfer, das Gott ein Wohlgeruch ist. Und wisst ihr was? Gott selbst hat den Höchstpreis bezahlt. Und wisst ihr, wie viel er gegeben hat? Er hat alles gegeben, nämlich seinen einzigen geliebten Sohn. Er verlangt nicht von der Witwe, ein Schärflein zu opfern, damit sie gerettet wird. Er hat seinen Sohn für sie bezahlt, mit dem teuren Blut. Das ist der Preis. Das ist der Preis, der bezahlt wird. Durch sein Opfer werden wir gerecht. Nicht durch unsere Opfer werden wir gerecht. Durch sein Opfer werden wir gerecht. Und nun durch sein Opfer allein. Du kannst nichts, so fromm, so viel, so toll, so schön, so teuer, du kannst nichts tun, um vor Gott als gerecht erklärt zu werden. Aber weißt du was? Die gute Nachricht, du musst es auch nicht. Denn Gott hat alles selbst getan. Das ist das Opfer, das Gott wirklich verherrlicht. Das Gott wirklich verherrlicht. Ich schließe so. Ich schließe mit Hebräer 10. Einer meiner Lieblingsabschnitte im Hebräerbrief. Ich bin mir sicher, dass, ja, einer meiner Lieblingsabschnitte. Ich lese ab Vers 5 vielleicht. Vorher sagt der Hebräerbriefschreiber, dass die ganzen Opfer nach dem Gesetz niemals das leisten können, was das Evangelium in Jesus Christus leisten kann. Und dann sagt er, was es leisten kann, ab Vers 5. Darum spricht er, und er redet jetzt von dem Sohn, von Jesus selbst, darum spricht er, als er in die Welt kommt. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Was will Gott nicht? Er will nicht diese Opfer. Er braucht nicht dein Zehnten. Was für eine irre Annahme, dass Gott mein Zehnten braucht. Ihm gehört die Welt, ihm gehört das Geld. Und wenn wir was haben, von wem haben wir es? Es ist seins. Herrgott, ich leihe dir was. Was für eine irrige Annahme. Und Gott sagt, ich brauche das Ganze. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Redet der Sohn, der Messias, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Darum sprach ich, sagt wiederum der Messias, siehe, ich komme in die Welt. In der Buchrolle, das ist übrigens in den Psalmen, steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Jetzt, was ist der Wille Gottes? Was will Gott? Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergabe und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gefolgt. Fasst nochmal zusammen. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden. Die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Also, all diese Opfer ist was? Das Gesetz. Was will Gott nicht? Das. Die Opfer nach dem Gesetz will er nicht. Was will Gott? Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg. Was ist das? Das Gesetz. Die ganzen Opfer, die ganzen Verzinsungen, alles. Er nimmt es weg, um das Zweite aufzurichten. Und jetzt schaut mal. In diesem Willen sind wir geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das ist, was Gott will, dieses Opfer. Dieses Opfer. Dieses Opfer wurde nicht in den Tempel gebracht. Dieses Opfer wurde nicht durch das Gesetz gebracht. An diesem Ort gibt es dieses Opfer nicht. Darum wird dieses das weg. In dieser Religion, in diesem System gibt es wahre Opfer nicht, was Gott wirklich gefällt. Kann man nicht geben. Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einmal für immer. Versteht ihr? Das religiöse System sagt, du musst permanent geben, 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 um geheiligt zu sein. Aber das Evangelium sagt, es wurde einmal bezahlt und du bist für immer geheiligt. Was für ein Opfer willst du also noch geben? Was glaubst du, wie viel musst du noch spenden, dass Gott dich liebt? Wie viel? Wie viel? Ich lese Vers 17. Vers 15. Das bezeugt aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihr Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihr Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Es gibt kein Opfer mehr. Das gibt es nicht. Was ist also der Unterschied zwischen einer scheinheiligen, selbstgerechten Religion? Es ist in dieser Religion jetzt immer um den Schein, sich selbst darzustellen. Und zwar wie? Als gerecht. Als fromm. Ihnen geht es darum, wie werde ich nach außen wahrgenommen. Und das durch Leistung, durch Geld, durch Zuschaustellung. Es geht immer um das Äußere. Darum ist es Fleisch. Und das Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nie erben. Was aber das Evangelium? Das Evangelium ist innerlich. Es geht darum, wie Gott mich sieht und nicht wie die Menschen mich sehen. Und zwar in Jesus Christus. Dass er ein für allem alles für mich getan hat. Ich kann kein Opfer geben, das Gott wohlgefällig ist. Dieses einzige Opfer hat Jesus Christus für mich getan. Das ist für mich das Evangelium. Das ist die letzte Botschaft, die Jesus in dem Tempel den Jüngern beibrachte. Was fehlt an diesem Ort? Dieses Opfer fehlt. Und darum wird dieser Ort nicht mehr bestehen. Markus Kapitel 13, wir werden uns das anschauen. Ab nächsten Sonntag, herzliche Einladung dazu. Ich will noch Jesus kurz Danke sagen und dann hören wir noch ein Lied. Mein Herz ist voller Dankbarkeit, dass wir nicht in einem religiösen System leben, dass wir auch nicht an eine Religion glauben, sondern an eine Person, Jesus Christus, an den Sohn Gottes, der für mich das wahre, einzige, wohlgefällige Opfer ist. Ich preise dich dafür, Jesus, und ich danke dir für dieses Opfer, das du für mich vollbracht hast. Vater, ich danke dir, dass du dieses Opfer angenommen hast und somit auch mich angenommen hast. Und jeden, der an dich glaubt. Und wer heute diese Botschaft hört, bitte, Herr, lass sie nicht die Herzen verstocken, sondern dieses Evangelium annehmen und dir ein Opfer der Anbetung, der Lippen des Dankes bringen, der Verherrlichung. Ich preise dich dafür. Amen.